Der Klimaplan Real ist ja dafür da, Konzepte zur Erreichung von Klimaneutralität an Hochschulen zu entwickeln. Wofür steht denn dieser Name Klimaplan Real überhaupt?
Also unser Projekt Klimaplan Real ist zunächst mal entstanden dadurch, dass in Sachsen-Anhalt sich eine Arbeitsgemeinschaft gegründet hat von verschiedenen Hochschulen im Land und dort eben Menschen, die am Thema Nachhaltigkeit interessiert sind. Und im gemeinsamen Austausch dort kam die Idee, es wäre cool, wenn wir ein Projekt auf die Beine stellen, was sich nochmal konkret Treibhausgaseinsparung und somit Klimaneutralität auf den Plan schreibt. Und dieses wurde dann beim BMBF beantragt unter dem Namen Klimaplan Real, was eben einschließt einmal die Komponente Klimaneutralität, dann wir versuchen das anhand von Planungszellen, was ein Begriff aus der Wissenschaft ist, für zum Beispiel Transfer- oder Reallabore, wo dann auch wieder der letzte Teil des Namens herkommt. Und das bedeutet, wir versuchen mit einer Mischung aus Praxis und WissenschaftspartnerInnen an einem konkreten Projekt, einer konkreten Maßnahme zu arbeiten, die wir uns eben im Klimaplan gegeben haben, welche der Hochschulklimarat erarbeitet hat. Also da ist schon ein ganzer Prozess gelaufen. Und jetzt gerade im Projekt sind wir eben an dem Punkt, wo wir in diesen Planungszellen, in diesen Reallaboren sind und versuchen, Maßnahmen umzusetzen.
Welche Hochschulen sind denn am Klimaplan Real beteiligt?
Also das ist hier die Universität bei uns in Halle, die Martin-Luther-Universität. Dann die Universität in Magdeburg, die Hochschule Harz, die Hochschule Anhalt und die Hochschule Magdeburg-Stendal sind damit dabei.
Warum ist es sinnvoll, da so eine sachsenweite Arbeit vorzunehmen? Sachsen-Anhalt, meine ich natürlich.
Ich glaube natürlich, je breiter das angelegt ist, desto besser. Es konnten jetzt leider nicht alle Hochschulen und Universitäten in Sachsen-Anhalt einbezogen werden, einfach weil die Finanzierung dann auch begrenzt war, wie viel finanzielle Mittel da sind und wie viele Projektstellen davon bezahlt werden können. Aber grundsätzlich ist natürlich toll, das breit anzulegen, weil erstmal hat man dann eine größere Treibhausgaseinsparung. Zum anderen kann man sich austauschen, lernen von den Erfahrungen der anderen, weil die Prozesse ja parallel ablaufen, beziehungsweise manchmal leicht verschoben. Und dann weiß man, okay, eine Person hat vielleicht schon die erste Hochschulklimaratssitzung umgesetzt, die erste Hochschule. Was ist denn da gut gelaufen? Was kann man vielleicht noch verbessern? Und das kann dann schon laufend bei der nächsten Hochschule angewendet werden, eben der Erfahrungsschatz der anderen.
Der erste Schritt des Klimaplan Real war ja der Klimahochschulrat, den Sie schon angesprochen haben. Dieser ist statusübergreifend zusammengesetzt und wird von Expertinnen, Beiräten unterstützt. Wie genau läuft dieser Klimahochschulrat ab? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist auch eine schöne Frage. Ich mochte den Hochschulklimarat persönlich sehr gerne und den Prozess darum. Also die Idee war, wir möchten Menschen zusammenbringen, die vielleicht nicht ohnehin schon in sehr vielen Universitätsgremien sitzen, weil wir sind da häufig ähnliche Menschen, die sich dann auch in verschiedenen Gremien engagieren, sondern das war eben eine zufällige Auswahl, die getroffen wurde aus der Gesamtheit der Universität. Einmal die Studierenden wurden abgedeckt, dann auch natürlich die wissenschaftlichen Mitarbeitenden und ProfessorInnen, aber auch Menschen aus der Verwaltung bzw. dem wissenschaftsunterstützenden Personal. Und genau, es wurde außerdem noch auf eine Genderparität geachtet. Aber ansonsten wurde das eben ziemlich zufällig ausgewählt und wird, glaube ich, auch zum Beispiel auf landesweiter, also deutschlandweiter Ebene in Räten ähnlich umgesetzt. Dort wird nochmal mehr Merkmale mit eingepreist als nur Gender, aber bei uns war das eben in diesem Projekt so der Fall. Und genau, wir haben einfach gehofft, dass da Menschen zusammenkommen, die sich sonst nicht schon im Universitätsalltag begegnen und über dieses wichtige Thema, wie kriegen wir unsere Treibhausgasemissionen runter, gemeinsam sprechen. So ist das passiert.
Im Januar 2023 wurde der Audimax an der Universität Halle von der Gruppe End Fossil Occupy für etwa eine halbe Woche besetzt. Dabei wurden verschiedene Forderungen an die Uni gestellt, unter anderem die Erreichung der Klimaneutralität sowie auch der Hochschulklimarat gefordert wurde, der ja dann im Sommer letzten Jahres auch getagt hat. Inwiefern sehen Sie sich mit dem Klimaplan Real als Fortführung dieses Klimaprotests?
Also zunächst muss ich natürlich sagen, der Antrag für das Projekt war schon geschrieben, als die Uni-Besitzung dann stattgefunden hat. Also es ist nicht in der direkten Nachfolge zu sehen, aber natürlich nehmen wir das sehr ernst, die Forderungen, die dort eben gestellt wurden und der Protest, der damit formuliert wurde, und versuchen, so gut wir können, einfach die Treibhausgasemissionen der Universität im Rahmen des Projekts zu senken. Natürlich können wir das nicht vollumfänglich machen. Wir sind nur zwei Menschen im Projekt und können nur zwei Maßnahmen wirklich umsetzen. Aber der Klimaplan hat ja noch ganz viele weitere Maßnahmen und wir hoffen, dass sich da noch andere Menschen finden, die sich dem annehmen, sodass wir auf einen guten Weg kommen, auch tatsächlich Klimaneutralität zu erreichen.
Die Teilnahme am Hochschulklimarat wird durch ein Losverfahren entschieden. Wie genau läuft dieses Losverfahren ab und wieso wurde sich für dieses Verfahren entschieden?
Genau, also dieses Verfahren haben wir auch in Absprache mit unserem Datenschutzbeauftragten an der Universität und im Projektverbund zusammen abgestimmt. Das war tatsächlich eine der Prozesse, die an verschiedenen Hochschulen und Universitäten auch leicht unterschiedlich ablaufen mussten, eben aufgrund von Datenschutzbestimmungen oder universitätsinternen Themen. Und eben konkret im Bereich der Mitarbeitenden wurde einfach auch in Abstimmung eben mit den anderen Stellen an der Universität Menschen ausgelost aus einem bestimmten Pool dieser Mitarbeitenden und die dann angefragt, ob sie denn Interesse haben, am Prozess dabei zu sein. Kam dann eine positive Rückmeldung, wurde der Platz eben vergeben und ansonsten wurden ebenfalls zufällig bestimmte NachrückerInnen bestimmt und so sind wir dann zu unserem Rat gekommen. Also das sollte wirklich ohne unsere persönliche Vorliebe oder Bestimmung stattfinden, sondern wir haben da eben mit einem Statistikprogramm gearbeitet und uns da zufällig dann Menschen ausspucken lassen. Es wurde vorher nur festgelegt, pro Statusgruppe, wie viele Menschen dabei sein sollen und auch noch eben der Gender-Aspekt berücksichtigt.
Wie gut hat das so funktioniert? Also haben viele Leute schon im ersten Schritt gesagt, so ja, ich will daran teilnehmen?
Es war ein bisschen unterschiedlich. Also tatsächlich bei den Studierenden hat das ziemlich gut geklappt. Da haben wir die Plätze schnell voll bekommen. Schwieriger war es dann bei den Mitarbeitenden. Ja, vielleicht sind da einfach schon auch teilweise viele andere berufliche oder persönliche Dinge, die natürlich auch viel Raum beanspruchen. Und deshalb hat es da ein bisschen länger gedauert, die Plätze voll zu kriegen. Aber letztendlich haben wir dann alle Gruppen so bekommen, wie wir sie haben wollten.
Aber es zählt ja auch, genau, als Arbeitszeit, oder? Die Teilnahme daran?
Genau, das war beim Verwaltungspersonal der Fall. Bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern beziehungsweise vor allem bei den ProfessorInnen, wo es auch schwieriger war, Menschen zu finden, ist es nochmal unterschiedlich, weil die haben ja nicht so eine klassische Arbeitszeit mit Stechen, wie das dann in der Verwaltung der Fall ist, sondern das ist eben sowieso nach deren Ermessen oder beziehungsweise bekommen die einfach nicht so klar Arbeitszeit bezahlt nach Stunden, sondern das ist eher dann nach deren eigenen Abmessen und da sind einfach dann wahrscheinlich viele Dinge, die vielleicht davor priorisiert wurden. Deshalb mussten wir da ein bisschen länger in die Ansprache gehen.
Inwiefern werden denn die Ergebnisse dieser Gremien und des Rates in die Studierendenschaft getragen?
Also wir versuchen auf jeden Fall mit den Menschen aus dem Hochschulklimarat sehr eng in Abstimmung zu bleiben und immer über unsere weiteren Prozesse zu informieren. In die breite Studierendenschaft bzw. in die Hochschulöffentlichkeit zu tragen, sind wir gerade dabei, nochmal ein Konzept zu erstellen, auch in Abstimmung mit der zentralen Kommunikation an der Uni. Da wollen wir einfach nochmal besprechen, welche Kanäle eignen sich denn. Können wir vielleicht auch nochmal eine Veranstaltung anbieten, wo Menschen dazukommen können oder auch direkt Fragen stellen? Und an welchen Punkten während dieses Transferlabors, während dieses Prozesses, wo Menschen zusammensitzen und schauen, wie kriegen wir jetzt unsere erste Maßnahme, die Kampagne Energieeffizienz, umgesetzt. Da sind wir jetzt schon ganz gut dabei. Bald steht das vierte Treffen an. Und ja, wir sind eben jetzt gerade im Erarbeiten von einem Konzept, wie wir das dann in die Hochschulöffentlichkeit auch gut weiter kommunizieren können über verschiedene Kanäle.
Der Klimahochschulrat kann ja Handlungsempfehlungen an die Universität auch aussprechen. Wie bindend sind diese Empfehlungen?
Also die Empfehlungen sind natürlich erstmal nicht als ExpertInnen-Gutachten für einen idealen Weg zur Klimaneutralität der MLU zu verstehen, sondern das war erstmal eine Ideensammlung von der Breite der Universität, verschiedenste Menschen und Mitgliedsgruppen, die da zusammengekommen sind und mit der Hilfe von ExpertInnen oder unter der Beratung von ExpertInnen in den jeweiligen Bereichen sich überlegt haben, genau, jetzt zum Beispiel zu Ernährung oder zu Mobilität, was wären da Dinge, die wir persönlich sehen und wo wir uns wünschen, dass die Universität da noch was tut. Und so ist es auch zu verstehen, auf jeden Fall als Zielvorstellung und Vision aus dem Hochschulklimarat heraus. Leider sind diese Maßnahmen nicht bindend. Also das hängt sehr nochmal von Engagement von einzelnen Stellen und Menschen ab. Wirklich bindend sind eben diese zwei Maßnahmen, die wir jetzt aufgrund einer Impact-Bewertung für die zwei Transferlabore ausgewählt haben. Der erste davon passiert jetzt bis zum Herbst 2024 und die Umsetzung der zweiten Maßnahme wird danach starten und eben im Sommer 2025 enden.
Wie viel versprechen Sie sich denn als Projektkoordinatorin dann von dem Projekt, wenn diese Maßnahmen eben nicht bindend sind? Also wie realistisch schätzen Sie das ein, dass die Universität alle Sachen umsetzt oder einen Teil der Sachen?
Also ich bin erstmal persönlich sehr froh, dass wir durch die zwei Transferlabore in zwei Maßnahmen schon auch mit finanzieller Unterstützung aus dem Projekt umsetzen können. Das finde ich schon mal richtig gut, weil das ist sicherlich einfach schon eine personelle, aber auch finanzielle Ressourceninvestition, die sonst vielleicht nicht aus der Universität von sich hätte getragen werden können. Und alles darüber hinaus versuchen wir auf jeden Fall auch in Abstimmung mit anderen Stellen und Verwaltungseinheiten noch anzustoßen. Bis der ganze Klimaplan umgesetzt ist, das wird sicherlich noch eine Weile dauern, auch unter anderem, weil dafür nicht nur die Kompetenzen bei der Uni liegen, sondern teilweise auch bei der Stadt oder sogar beim Land. Ja, dann teilweise eben sehr umfangreiche Maßnahmen mit aufgenommen worden, wo die Uni gar nicht alleine die Entscheidungsgewalt hat. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir noch einiges schaffen können, aber bis der ganze Plan umgesetzt ist, das ist sicherlich eine große Aufgabe.
Der Klimahochschulrat hat ja, wie gesagt, letztes Jahr das erste Mal getagt. Was ist seitdem passiert und wie geht es jetzt weiter?
Genau, also seitdem haben wir eben die Maßnahmen, die der Hochschulklimarat festgelegt hat oder empfohlen hat, in einem Klimaplan gesammelt, wir von der Projektkoordination, und haben das auch nochmal mit zusätzlichen Informationen gerahmt, um auch den Prozess von Losverfahren bis tatsächlichen Tagen des Rats festzuhalten und für Menschen, die vielleicht auch später in den Prozess einsteigen, nochmal transparent zu machen. Außerdem haben wir eine Impact-Bewertung von allen Maßnahmen aus dem Klimaplan vorgenommen. Da wurde angeguckt, wie viel Treibhausgase können wir damit wahrscheinlich einsparen? Wie sieht es aus mit der Umsetzungszeit und den Umsetzungskosten? Und darauf basierend haben wir dann festgelegt, welche zwei Maßnahmen bieten sich denn an, jetzt in den nächsten 2 Jahren umzusetzen. Auch im Hinblick auf Sichtbarkeit, das heißt, wie viele Mitgliedsgruppen werden tatsächlich davon beeinflusst werden oder auch hat es zufällig auch noch einen Klimaanpassungsaspekt. Und für das erste Transferlabor wurde sich für die Kampagne Energieeffizienz entschieden, wo wir jetzt gerade schon in der Arbeit sind. Anfang des Jahres, Anfang Februar, hat sich eben das Transferteam das erste Mal getroffen. Da haben wir verschiedene Menschen aus der Hochschule angesprochen. Wir haben unseren Energiemanager dabei, Christian Wittenberg, aber auch Studierende und eine Person aus dem Hochschulklimarat, auch Menschen aus der Umweltpsychologie und Kommunikationswissenschaft, um dann mit den Ergebnissen der Maßnahme gut in die Hochschulöffentlichkeit zu gehen, dass es tatsächlich auch Wirkung entfalten kann. Und genau, jetzt erstmal bis Herbst sind wir eben in diesem Team weiter an der Arbeit und hoffen, dass wir die Maßnahme gut umgesetzt kriegen.